الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله zeige uns das Gute als gut und das Schlechte als schlecht und leite uns auf deinen geraden Weg recht. O Allah, wir bitten dich, dass du unsere Sünden vergibst und dass du uns verzeihst und uns dein Erbarmen gibst und dass du unsere Herzen reinigst und läuterst. Allahumma amin. Liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße euch heute inshallah ta'ala zu dem Start, zum Beginn einer inshallah gesegneten Serie. Von einer Serie, wovon wir alle inshallah profitieren werden. Und wie ich euch das letzte Mal erwähnt habe, dass wir inshallah, wala hawla wala quwwata illa billah, in einer Zeit sind, wo viele praktizierende Leute ihre Zeit dafür ausgeben, nach Wissen zu streben, was ihnen nicht viel im Herzen bringt und was sie nicht zur Läuterung bringt, zur Reinigung der Seele. Auch in der Wissenschaft von Aqida, wie ich das letzte Mal erwähnt habe, haben die Leute das in einer falschen Vorgehensweise studiert. Sie haben die Aqida studiert, nur damit sie diskutieren können und damit sie philosophieren können und damit sie trockene Streit haben. Aber was ihre Herzen davon haben, nichts. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen das Kennen von Allah Ta'ala so erlangen, indem wir davon profitieren und indem unsere Herzen Gottesfurcht bekommen und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Diese Wissenschaft nennt man Ilm al-Tazkiyah, die Wissenschaft der Läuterung, der Reinigung der Seele von deinem Ich, was du in deinen Brüsten trägst, von deinem Inneren, von deinem Herzen, die Reinigung, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, im Koran erwähnt. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An jenem Tag nutzen weder Kinder noch Besitztümer, außer wenn du ein gesundes, reines Herzen bringst. Und das wollen wir inshallah ta'ala bekommen. Wir möchten erstmal studieren, wie die Gelehrten des Islam, die ihre Zeit dafür ausgegeben haben, dieses Ich, dieses menschliche Ich zu studieren, nach ihren Mängeln, nach ihren Stärken und bis sie uns Klarheiten geschaffen haben und bis sie uns gezeigt haben, wie man zu den besten Stufen kommen kann, wie man das Top-Niveau erreichen kann, dass man zu den Muhsinin gehört. Und die Muhsinin ist die beste Stufe eines Gläubigen, dass du Allah dienst, als würdest du ihn sehen. Wow, was für ein Niveau ist das? Dass du Allah dienst, als würdest du ihn sehen. So stark, so eine starke Gewissheit hast du, als würdest du Allah sehen. So schmeckst du seine Nähe. Um das zu erreichen, müssen wir so viele Prozesse, so viele Reinigungsprozesse durchlaufen, bis wir diese Stufe erreichen. Natürlich, wie ich erwähnt habe, die Ulama von Sufiya, vom Sufismus, und meine damit die Sufiya, die nach der Sunna gehen, nicht die Sufiya vom Tanzen und Singen und Oud und Gitarre, sondern Sufiya von Ahlus Sunna, die nach der Sunna gehen, die keine Neuerungen reinbringen, nur weil es dir so gefällt, machst du das rein. Nein, die nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam richten, wie große A'imma von den Ulama, die anerkannt sind als große A'imma, wie Imam al-Junaid, rahimahullah, wal-Fudail ibn Iyad, Ibrahim ibn Adham, wie Imam al-Muhasabi und nach ihnen so viele Ulama, wie Imam Abu Ismail al-Harawi und andere Großgelehrten bis zu den Murabbi, zu den Erzieher dieser Umma, nämlich Imam ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, Imam ibn Taymiyyah und alle viele anderen Gelehrten des Islam, die ihre Zeit dafür ausgegeben haben, dieses menschliche Ich zu studieren, zu filtern und uns die Kodik gegeben haben, wie wir immer um Rangstufen immer höher und immer höher kommen. Ich habe rumgeguckt und rumgeschaut nach vielen Büchern, was für uns geeignet wäre als Basis für diese Sitzung. Und natürlich, von der Anzahl der Bücher blickt man dann irgendwann mal nicht durch. Und Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entscheiden, inshallah Ta'ala, für uns ein Basisbuch zu nehmen. Nämlich das Buch von Manazilus Sa'irin. Manazilus Sa'irin. Du kannst das so nennen, das sind die Haltestellen der Reisenden oder die Stufen der Reisenden. Wir sind alle Reisende. Wir gehen alle zum Jenseits, zu Allah. Und während dieser Reise musst du unbedingt bestimmte Haltestellen kennen, wo du dich vorbereitest und wo du Kraft sammelst. Dieses Buch ist von Imam al-Harawi. Und nur eine kurze Einführung über diesen Imam, damit wir im Hintergrund haben, um welches Buch es sich hier handelt. Das ist der Imam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Ansari al-Harawi. Der Imam ist von den Nachkommenschaften von Abu Ayyub al-Ansari. Das ist Sahabi, der den Propheten in Medina in seinem Zuhause empfangen hat. Er hat die Ehre, ihn zu Hause zu empfangen, bis er ein Haus gebaut hat. Er war sein Gast. Und dieser Mann ist von seinen Nachkommenschaften, von den Kindeskindern. Er ist im Jahr 396 geboren. Gestorben ist er im Jahr 481, natürlich nach Hijra-Kalender. Nach der christlichen Kalender ist er im Jahr 1000. Im Jahr 1006 geboren. Und 1089 ist er gestorben. Er war einer der größten Gelehrten von Madhab, von der Rechtsschule von Ahmed ibn Hanbal. Und er war ein Wissender und ein Großgelehrter in vielen Bereichen. Er hat in der arabischen Sprache die höchsten Niveaus erreicht. Er war ein Hadith-Gelehrter. Er war ein Tafsir-Gelehrter. Er war ein Historiker und er war einer von den Murabbin, von den Erziehern, die dieses menschliche Ich studiert haben. Er war ein Mann, der bekannt war, so hart in der Sunna festgehalten zu haben. Er hatte die Neuerungen und die Neuerungsträger seiner Zeit immer bekämpft. Und er war einer, der die Eigenschaften und die Attributen Allahs alle, wie sie im Koran und in der Sunna sind, vertreten hat, mit voller Mut in einer Zeit, wo die Mu'tazila und die anderen Sekten die Oberhand hatten mit ihren Sultans. Und er war einer der wenigen, die die Eigenschaften und die Attributen Allahs so gelassen haben, ohne Verfälschung und ohne nichts anderes, hat er dafür gekämpft. Und er wurde so viel deswegen geschadet. Er sagt selber, عُرِضَ عَلَيَّ السَّيْفُ خَمْسَ مَرَّتْ. Fünfmal wurde ihm das Schwert vorgestellt, das heißt zum Enthaupten. لَا يُقَالُ لِي اِرْجَعْ عَنْ مَذْهَبِكْ لَكِنْ يُقَالُ لِي اُسْكُتْ عَمْ مَنْ خَلَفَكْ فَأَقُولُ لَا اسْكُتْ. Er sagt, man sagt mir nicht, verlasse deinen Weg, deine Rechtsschule, sondern sie sagen mir nur, bitte schweige. Schweige, dass du nicht deinen Gegner so bloßstellst. Und ich habe gesagt, nein, Ich schweige nicht. Er hatte ein großes, dickes Buch, ein wunderschönes Buch geschrieben, Zammul Kalam. Gegen den Philosophen hat er ein starkes Buch mit vielen Beweisen, mit großen Beweiskraft, die Eigenschaften Allahs verleugnen oder verfälschen. Und dieses Buch wurde ganz übernommen von Imam Ibn Taymiyyah in seinem Buch At-Tas'iniyya, die 90er. Und er hat diesen ganzen Teil von dem Imam übernommen, nur damit ihr wisst. Er hat ein anderes Buch mit dem Titel Al-Faruq fi Sifat. Ein Buch Al-Arba'in, die 40er in Tawhid. Wal-Arba'in fi Sunna, die 40er in Sunna. Und er hat dieses Buch, was wir inshallah ta'ala studieren, Manazilu As-Sairin und andere Bücher. Er sagte, oder er pflegte so in seinem Unterricht, wenn er Tafsir macht, wenn er die Worte Allahs erläutert, er sagt, إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من 107 تفاسير. Er sagt, wenn ich Tafsir mache, dann ein Tafsir, den ich gebe, stammt aus 107 Tafsir-Enzyklopädien. Er hat alle diese Tafsir in seinem Kopf, dass er die alle vorträgt. Es wird überliefert über ihn, dass er in seiner Sitzung einen Vers, wo Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. Und diejenigen, die Husna von uns bekommen haben, die höchste Stufe, sie werden vom Feuer errettet werden. Er hat 360 Unterrichtseinheiten über diesen Vers gegeben. Das heißt, ein Jahr lang, über ein Ayah, hat er sich studiert und er hat die Lehren aus diesem Ayah 360 Jahren, weil damals, 360 Tage, weil damals jeden Tag natürlich Unterrichte, nicht wie unsere Luxuszeit. Einmal im Sonntag und guck mal, ich habe meinen Zug verpasst. Ja? Oh, es ist kalt. Oder weiß ich nicht, was es ist. Diese Leute waren richtig motiviert. Er sagt, أحفظ 12 ألف حديث أسردها سردا. Ich habe 12.000 Ahadith im Kopf, die ich hintereinander vortragen kann, sofort. Und er hatte einmal einen Sultan, der beeinflusst war von den Mu'tazila. Da kamen die Gelehrten von Mu'tazila zu ihm, bring mal diesen Mann, dass er gegen uns diskutiert. Die Mu'tazila waren, sie waren bekannt mit Philosophie. Alles klar? Sie wollen nur philosophieren. Dann haben sie den Imam gebracht und viele Gelehrten gegen ihn. Dann sagte der Imam, ich werde mit ihnen diskutieren. Aber nur auf zwei Sachen. Er sagte ihnen, أناظرهم على ما فيكم. Ich diskutiere mit ihnen mit dem, was ich in meinem, wie heißt das? Mein Ärmel. Mit dem, was ich in meinem Ärmel trage. Er sagt ihm, was trägst du in deinem Ärmel? Und dann hat er gesagt, hier, das Buch Allahs. Und hier, die Sunna. Er hat Bukhari und Muslim. Das heißt, von mir werden sie nichts anderes hören, außer قال الله, قال رسول الله. Sie sagen, قال أفلاطون, Aristoteles und weiß ich nicht. Ich sage nur das. Sind sie bereit? Natürlich, da sind sie schwach. Sie kennen sich nur mit Philosophie. Dann haben sie gesagt, nein. Das können wir nicht. Und das war sein Motto. Al-Imam al-Zahabi hat ihn gelobt und er hat ihn von den Gelehrten erwähnt, die als Hujja, als Quelle für Beweise genannt. Lass uns inshallah ta'ala reingehen. Er hat eine wunderschöne Einführung in seinem Buch geschrieben. Und ich habe mal ein paar Ausschnitte genommen von der Einführung, in dem er sagte, dass er dieses Buch in mehreren Kapiteln unterteilt hat und er hat das in 100 Stufen, in 100 Ebenen unterteilt. 100 Ebenen, jede Ebene hat 10 Stufen. Ebene hat 10 Stufen, wenn man es insgesamt hat, dann hat man 10.000 Stufen, die einer kennen soll, um zu der 100%igen Läuterung anzukommen. Wir wollen mal dieses Buch mit offenem Herzen studieren, sodass wir das verstehen und inshallah ta'ala auch danach handeln. Er hat die erste Ebene, natürlich ist die Ebene von ganz, ganz unten. Und wir sind auch ganz, ganz unten. Und wir können nur von hier anfangen. Und er hat das Qismul Bidayat. Das ist die Ebene, Anfangsebene, Ausgangsebene, Startebene. Das ist diese Qismul Bidayat. Und er hatte das in 10 Stufen unterteilt, die man erreichen soll, um sich zu läutern, um zu sagen, ich habe diese Ebene abgehackt. Jetzt gehe ich weiter. Die Ebene, Startebene, um diese Läuterungsprozesse für deinen menschlichen Ich zu erlangen, die sind in 10 Stufen. Ich werde sie alle nennen und inshallah in den nächsten Wochen werden wir eine Stufe nach der anderen studieren, bi'idnillah. Aber eine Sache möchte ich euch von Anfang an schon erwähnen. Ihre Sprache war anders als unsere heutige Sprache. Wir haben ein Buch vom 3. Jahrhundert. Und ihre Sprache war so gewaltig und du hast in einem Wort vieles drinnen. Deswegen von der Übersetzung wird das ein bisschen, was ist das? Aber wundert ihr euch nicht? Wir werden inshallah ta'ala auch tiefer gehen, sodass wir auch die Inhalte kennenlernen. Er sagt die Stufen in dieser Ebene. 1. Al-Yaqaba, das Erwachen oder die Erwachensstufe. Al-Tawbah, die Reue. Al-Muhasaba, die Rechenschaftsablegung. Al-Inaba, der Rückkehr. Al-Tafakkur, das Nachdenken und Reflektieren. Al-Tadakkur, die Erinnerung oder das, was man sich erinnern lassen. Al-I'tisam, dass sie dieses Festhalten, die Wahrung und Bewahrung. Al-Firar, der Flucht. Al-Riyadah, das ist die geistliche Übung, geistliches Training. Was-Sama', das Hören. Und wir werden inshallah ta'ala heute mit Al-Yaqadah. Babu Al-Yaqadah. Die Stufe von Al-Yaqadah. Al-Yaqadah ist gegen Schlaf. Das heißt das Erwachen. Das Wachsein. Das Aufwachen. Das Aufstehen. Er sagt, die erste Stufe, die man überhaupt hat, um zum Weg Allahs zu gehen, Manazilus Sa'irin, damit du dich als Reisender zu Allah betrachtest, die erste Station, die erste Stufe zum Reinigungsprozess ist Al-Yaqaba, dass du wach wirst. Steh auf. Werde wach. Was will der Imam damit sagen? Er schreibt, قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه واليقظة هي ثلاثة أشياء. Sinngemäß heißt es, er sagt, damit er Al-Yaqadah, dieses Erwachen, mal definiert, er sagt, Allah, der Erhabene, sagt, sprich, wahrlich, ich will euch ermahnen, eins zu tun, dass ihr für Allah aufsteht. Dann sagt der Imam, das Aufstehen für Allah bedeutet, wach zu werden. Wach zu werden von dem Schlummer, der Ablenkung. Und es bedeutet weiterhin das Erwachen und das Wachwerden aus der Krise, aus dem Loch, der Passivität, der Tatlosigkeit und des Stillstandes. Und dies ist das Erste, was dem Herzen Licht gibt, womit es das Licht der Warnung erblickt. Er sagt, Al-Yaqaba, das Wachwerden von dem Schlummer der Ablenkung. Das Erste, was du tun musst, dass du wach wirst. Jeder Mensch ist in einer Ablenkung. Eine tiefe Ablenkung, eine tiefe Versenkung in diese Dunya mit ihren Begierden, mit ihren Gelüsten und mit ihren Geldern und Shahawat. Man ist in Ghafla. An-Nasu Niyam. Iza ma tustayqadu. Die Menschen sind im Tiefschlaf. Wenn sie sterben, dann wachen sie auf. Für den Mu'min ist, du musst wach werden, bevor du die Reise mal beginnst, musst du wach werden. Allah Ta'ala sagt, über diejenigen, die in tiefsten Versenkung und Ablenkung schwimmen, er sagte, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله تعالى sagt, und wir haben von den Menschen und von den Djinnen einen Teil für das Feuer bestimmt. Für diese Leute, sie haben Herzen, aber damit blicken sie nicht die Wahrheit und sie sehen nicht das Gute. Und sie haben Augen, womit sie gar nicht schauen und sehen. Und sie haben Ohren, womit sie gar nichts hören, denn sie sind wie die Getiere. Und die Tiere, oder sie sind noch irregehender als die Tiere. Weil das Tier, du kannst mit ihm sprechen über Reinigung und Läuterung und so. Du erzählst niemandem. Ja? Aber guckt mal, obwohl die Tiere uns nützlich sind für uns und sie sind für uns dienstbar und erledigen viele Sachen. Natürlich. Aber Allah Ta'ala sagt, dass es von den Menschen manche gibt, die haben Herzen. Aber diese Herzen, sie machen nicht ihre Funktion. Sie sind im Stillstand, in totaler Ablenkung. Und sie haben Augen, aber sie sehen damit nichts. Und sie haben Ohren, aber sie hören damit nichts. Sie sind wie diese Tiere und sie sind noch irregehender als die Tiere. So hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Mensch beschrieben, der sein Herzen nicht für das Richtige benutzt. Und das sind die Leute, die Allah Ta'ala einfach vergessen haben. Und sie sind total von ihrer Welt abgelenkt und schwimmen in dieser Ablenkung. Der Imam sagt, Al-Yaqabatu min sinatil ghafla, das Erwachen aus dem Schlummer der Ablenkung. Erstmal musst du wach werden. Jeder von uns ist abgelenkt in einer Art und Weise. Sei wach, bevor du Al-Ihsan und bevor du Al-Hidaya und Tauba und alles andere. Wach, erstmal werde wach. Werde wach. Wal-Nuhud min wartati al-Fatra. Und dass du aus der Krise, aus dem Loch der Tatlosigkeit, der Kraftlosigkeit, kennst du sowas? Jemand ist einfach schwach. Er tut nichts. Er sündigt nur. Er ist einfach in einem Loch, mittendrin in diesem Loch. Kaputt, kraftlos, tatlos. Er ist in totalem Stillstand, was Glaube angeht. Einfach so. Depressiv. Er kann nicht weiter. Er sagt dir, das Erste ist, dass du die Raffler, die Ablenkung hinter dir lässt, wach werden. Zweitens, komm raus, von dem Loch der Tatlosigkeit. Und er sagt, das ist das Erste, was deinem Herzen Licht gibt. Wallahi, du wirst das spüren. Wenn du die Entscheidung triffst, jetzt werde ich wach, jetzt werde ich was machen, das ist das erste Licht, was dein Herz erreicht, damit du überhaupt das Licht der Warnung blickst. Was meint er damit hier? Das Licht der Warnung, Nur Tanbih, das heißt, damit du die Worte Allahs überhaupt empfangen kannst und damit du reflektieren kannst, du musst aus deinem Schlaf rauskommen. Aber jetzt wird er genauer rangehen. Wie werde ich wach? Wie werde ich wach? Er sagt, وَالْيَقَظَةُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءُ الْأَوَّلُ لَحْظُ الْقَلْبِ إِلَى النِّعْمَةِ عَلَى الْإِيَاسِ مِنْ عَدِّهَا وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِّهَا وَالتَّفَرُّغُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمِنَّةِ بِهَا وَالْعِلْمُ بِالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا. Er sagt, die Stufe des Erwachens lässt sich durch drei Elemente bestimmen oder veranschaulichen. Der erste Element ist das Wahrnehmen, das Erkennen, das Erblicken von den Gnaden Allahs, von den Geschenken Allahs, von seinen Gaben und seinen Gunst durch dein Herzen, seitens des Herzens. Das ist erstmal, dass du die Gnaden Allahs erkennst. Und das geschieht nur, wenn man jegliche Hoffnung aufgibt, dass man sie zählen kann. Dass man diese Gnaden was? Eines Tages zählen kann. Gib die Hoffnung auf. Du musst dieses Niveau erreichen, dass du die Gnaden Allahs so guckst und gleichzeitig bist du in ein Meer gelandest, dass du sofort die Hoffnung aufgibst, einmal seine Gaben zu Ende zu zählen oder dass man sie begrenzen oder bestimmen kann, dass du sagst, die sind alle bestimmt. Und dann sagt er, und darüber hinaus soll man dem widmen und sich damit beschäftigen, den Gunst Allahs zu kennen und klar zu sehen. Des Weiteren soll man genau wissen und spüren, dass es nie genügt und dass man nie gerecht wird, diesen Gaben niemals gerecht wird. Was heißt das? Das heißt, du siehst dich immer unten und du erledigst nicht deine Aufgabe auf dieser Erde. Lass uns mal diese Teil nehmen. Er sagt, das erste von dem Erwachenszustand ist, dass du die Gnaden Allahs erkennst. Mit deinem Herzen. Einer, der sagt, ich habe es erkannt. Die Gnaden Allahs. Dann sagen wir, was hast du denn erkannt? Er sagt, er hat mir Gesundheit gegeben. Er hat mir Geld gegeben und er hat mir so gegeben, dass ich unter den Menschen gut leben kann. Und dann sagen wir ihm was? Du hast nichts erkannt. Du hast gar nichts erkannt. Du wirst das erkennen, wenn du die größte Gnade siehst, die Gnade der Rechtleitung, die Gabe, dass du ein Mu'min bist und dass du auf dem Weg Allahs bist. Das ist die Gnade aller Gnaden. Das ist die größte Gabe, dass du sie siehst und erkennst und dass das ein großes Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er sagt, Imam Ibn al-Qayyim, der sein Buch auch erläutert hat, er sagt, إِذَا نَهَضَ مِنْ وَرْطَةِ الْغَفْلَةِ أَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ مُلَاحَظَةَ نِعَمِ اللَّهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها. Er sagt, wenn er aus der Ablenkung rauskommt das führt ihn dazu, die Gaben Allahs zu erkennen und zu sehen, die sichtbar sind und die unsichtbar sind, die drinnen sind. Und jedes Mal, wo er genau guckt und reflektiert, sieht er, wie gewaltig die Gaben Allahs sind, wie zahlreich sie sind. Und dann gibt er jegliche Hoffnung auf, sie zu zählen oder zu bestimmen und festzulegen. Und was passiert danach? Dann beschäftigt er sich nur damit, dankbar zu werden. Weil er die Gnaden erkannt hat, er beschäftigt sich nur damit, dankbar zu werden. Und dann sagt er, und das führt ihn dazu, dass er sich gering schätzt, das heißt, dass er niemals diesen Gaben gerecht wird. Niemals wirst du das zurückzahlen. Und diese Gefühle führen dich zu zwei edlen, wunderschönen Arten von Ubudiyya, von Dienersein, von Dienst Allahs, von der Dienerschaft zu Allah. Sie führen dich zu zwei edlen Arten von Ubudiyya. Zweitens, Mahabbatul Mun'im, die Liebe zu dem Gnädigen. Nachdem du seine Gnaden genau erkannt hast und danach reflektiert hast und dich damit beschäftigt hast, immer diese Gnaden zu erkennen, zu reflektieren, dann bekommst du die Liebe zu dem Gnädigen. Zweitens, und du bekommst auch eins, dass du ihm oder seiner immer gedenkst, dass du ihn immer erwähnst mit deiner Zunge und mit deinem Herzen. Und dass du dich immer gering schätzt und unten siehst, weil du weißt, dass du niemals die Gnaden Allahs bezahlen wirst. Und dann weißt du, was das heißt, wenn du diesen Dua, wunderschönen Dua sagst, أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيِّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Der beste Dua in Istighfar ist dieser Dua. Dass du sagst, ja Allah, ich gestehe das. Ich gestehe meine Sünden. Und ich erkenne das an, dass ich gesündigt habe. Und ich kehre zu dir zurück, o Allvergeber. Und dann weißt du, dann hier sagt er, حِينَ إِذٍ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ. Passt auf diesen wunderschönen Satz. Das sagt einer, der richtig tief gedacht hat. Er sagt, وَعَلِمَ حِينَئِذٍ أَنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَعَلِمَ أَنَّ الْعَبْدَ دَائِمًا سَائِرٌ إِلَى اللَّهِ بَيْنَ مُطَالَعَةِ الْمِنَّةِ وَمُشَاهَدَةِ الْتَقْصِيرِ. Er sagt, dann erreichst du eine Stufe, nachdem du die Gnaden Allahs erkannt hast und dass du weißt, dass du niemals diesen Gnaden gerecht wirst. Dann erreichst du und weißt du genau, wenn Allah alle Einwohner der Erde und der Himmel alle bestraft, dann wird er sie nie bestrafen, während er dabei Unrecht tut. Das heißt, er wäre nicht ungerecht, wenn er auch das tut. Und wenn er ihnen alle Erbarmen schenkt, das ist auf jeden Fall besser als ihre Taten und ihre Werke. Das heißt nicht durch ihre Taten, dass sie das bezahlt haben. Und dann weißt du das wohl, dass alles, was du tust gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ist nichts. Damit wirst du das nicht gerecht sein. Er sagt, der zweite Element von dem Erwachen, von dem Wachsein. Was war der erste Element? Haben wir gesagt, die Gnaden Allahs zu erkennen und sich damit zu beschäftigen, dankbar zu werden. Die zweite Sache vom Erwachenzustand ist, er sagt, والثاني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير أو التشمر لتداركها والتخلص من ربقها وطلب النجاة بتمحيصها. Er sagt, und der zweite Element vom Zustand des Erwachens ist das Erkennen
der Übeltat, des Verbrechens, der Missetat, dass du das erkennst, deine Sünden, dass du sie blickst. Und dass man ihre Gefahren von diesen Missetaten, dass man ihre Gefahren festhält und erfasst. Und dass man sich bemüht und zusammenreißt für die Wiedergutmachung, um sich von ihren Fesseln zu befreien. Und dass man nach der Rettung durch den Läuterungsprozess sucht. Er sagt, erstmal, du musst dein Verbrechen, deine Missetaten auch festhalten. Viele Leute sehen das nicht. Nie. Damit du diese Schwäche Allah gegenüber bekommst, musst du erstmal deine Missetaten alle festhalten. Dann siehst du, was du zuvor gemacht hast von schlimmen Dingen. Und dass du weißt, dass du auf eine große Gefahr stehst, auf einer großen Gefahr stehst. Und dass du kurz vor dem Niedergang stehst, weil du vor Allah subhanahu wa ta'ala zurückkommst. Was tust du danach? Dann reißt du dich zusammen. Alles wieder gut zu machen. Das ist alles, muss passieren im Zustand des Erwachens. Da musst du dich zusammenreißen. Alles wieder gut zu machen. Womit? Durch Wissen erwerben und durch Tun. Und dass du von den Fesseln deiner Sünden befreist. Wodurch? Durch Bedauern und durch Istighfar, Allah um Vergebung zu bitten. Und dass du nach Läuterungsprozess suchst. Was ist dieser Läuterungsprozess? Es kommt, Tamhis ist von Takhlis. Und Takhlis benutzt man, wenn man Gold aus dem Boden gewinnen möchte. Dann macht man Istikhlasu-Zahab. Takhlisu-Zahab. Du musst auch diesen Prozess, was man mit Gold macht, du musst in diesen Prozess reingehen. Und weißt du, was da passiert? Hohe Temperaturen. Da wird gebrannt. Und das muss weh tun. Und das Gold ist das Metall, was am längsten noch die Temperaturen erträgt. Eisen schmelzt. Alle möglichen Sachen schmelzen davor und dann bleibt Gold khalis, rein. Total hundertprozentig. Du musst nach diesem Läuterungsprozess gehen. Der sagt, gedenke dabei Silber, das ist Ibn al-Qayyim, der das was erläutert. Gedenke dabei Gold und Silber. Und denke daran, dass du niemals das Paradies erreichen wirst, erst wenn du dieser Reinigungsprozess hinter dir gelassen hast. So ist das. Paradies bei Allah. Keiner kommt ins Paradies mit Schmutz. Auch wenn es Millimeter Schmutz ist. Also, wir müssen alle, weil wir alle sündigen, wir müssen alle diesen Läuterungsprozess irgendwo durchlaufen. Und deswegen hat Allah Ta'ala uns in dieser Welt 4 Möglichkeiten gegeben. Alhamdulillah. Sonst wären wir schmutzig und werden wir zu Allah schmutzig gehen. 4 Läuterungsstationen haben wir in dieser Welt, die wir jeden Tag, Alhamdulillah, durchlaufen. Und die werden immer sauber gemacht. Weil Al-Jannah, du kommst schmutzlos. Frei von allen Sünden musst du reingehen. Musst du gucken, wie du das schaffst. Denn im Koran steht, dass die Engel uns begrüßen und sagen, Salamun alaikum, tibtum. Tibtum. Fadkhuluha khalidin. Friede sei mit euch. Tibtum. Ihr seid geläutert worden. Ihr seid gereinigt worden. Kommt und betretet das Paradies in Ewigkeit. Innaha tayyibah. La yadkhuluha illa tayyib. Das Paradies ist rein. Und derjenige, der sie betritt und der es betritt, soll auch rein sein. Also wir müssen uns in diesem oder nach dem Läuterungsprozess suchen.
In dieser Welt haben wir vier Möglichkeiten, Stationen. At-Tauba, Reue.
Tajubbu ma qabla, stimmt oder nicht? Löscht alles, was zuvor war. Also Tauba, Tauba, Tauba. Die Reue, Reue, jeden Tag.
Al-Istighfar, das sind Bittgebete zu Allah, dass er uns auch vergibt.
Wal-Hasanat, und die guten Taten, die wir tun, die läutern uns auch.
Wal-Masa'ib,
und die Krisen, der Unheil, was uns trifft. Von Problemen, Sorge, Bekümmernisse, Krankheit, Geldverlust, so viele Sachen. Alle möglichen Unheilfälle, die uns treffen, alles, da werden wir gereinigt. Wenn das nicht reicht, bei manchen reicht das auch nicht. Er ist immer noch schmutzig. Er hat so viel gemacht und er ist immer schmutzig, aber er muss sterben. Er hat noch weitere Möglichkeiten, Reinigung zu erwerben. Salatul Janazah, dieses totes Gebet, unterschätze das nicht. Es ist eine Läuterung für den Verstorbenen. Zweitens, die Fürsprache der Betenden, das ist auch eine Läuterung für ihn. Danach in seinem Grab,
Rawatul Fattan, das Erschrecken der Versuchungsträger. Wer ist damit gemeint? Munkarun wa Nakir, diese gewaltige Engel. Mit Augen wie Blitz, mit einer Stimme wie Dorn, wie Donner. Nur dieses Erschrecken, Läuterung, wirst du gereinigt. Und Al-Asrah, das Erpressen. Jeder bekommt im Grab, er wird erpresst in einer Art und Weise, die wir nicht kennen.
Al-Intihar, das ist es, wenn sie ihm Angst machen. Durch ihren Fragen, das ist auch ein Läuterungsprozess. Und wenn er stirbt, die Geschenke seiner Brüder, die für ihn spenden, die für ihn beten, die für ihn fasten oder die für ihn pilgern, ja, wie Imam Ibn al-Qayyim sagt, oder die für ihn Koran lesen und den Lohn dafür schenken, obwohl es Meinungsverschiedenheit gibt. Aber die meisten Ulama sagen, ja, der Lohn von der Lesung des Korans und von den guten Taten erreichen den Sterbenden. Erreichen den Sterbenden. Und es gibt manche Leute, all das reicht nicht. Er ist immer schmutzig. Er hat immer noch mögliche Läuterungsprozess. Und zwar vor Allah hat er vier Möglichkeiten. Die Geschehnisse am Tag der Auferstehung. Das schlimme Aufstehen vor Allah. Und Al-Shafa'ah, die Fürsprache. Und noch dazu, Afullah, wenn Allah ihm einfach so vergibt. Und es gibt manche Leute, all das reicht ihnen nicht oder sie kommen nicht durch und sie sind immer was? Schmutzig. Sie müssen irgendwie zum Paradies kommen. Er muss zum Feuer kommen. Ohne Feuer ist er gar nicht, hat er keinen Zugang zum Paradies. Und deswegen muss er im Feuer geläutert werden, gereinigt werden, damit er eines Tages von dort kommt, erst dann Tab, Tayyib, er ist dann rein und er hat Visum, Reinheitsvisum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassung, ewige Niederlassung von dem Herr der Welten, erst dann ist er rein, sauber, dann verdienst du diesen sauberen Garten. Wir haben eigentlich noch das dritte Element von dem Erwachen. Inshallah ta'ala, das lassen wir das andere Mal, weil danach gehen wir zu der nächsten Stufe. Es bleibt uns nur ein Teil. Machen wir das nächste Mal, inshallah ta'ala. Und dann gehen wir zu der nächsten Stufe.